Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Und so schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zu Lukas Kapitel 3. Das Lukas-Evangelium Kapitel 3. Wir lesen gemeinsam die Verse 7 bis 14. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Er, das ist Johannes der Täufer, sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen: Was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm: Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Soldaten und sprachen: Und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O du großer und herrlicher König, Jesus Christus, du Richter der Lebenden und der Toten, wir wollen dich ehren, indem wir nicht leichtfertig umgehen mit deinem Wort, sondern es in unseren Herzen bewahren, damit wir nicht gegen dich sündigen. Herr, wir wollen dich von Herzen suchen und dich bitten, dass du dich finden lässt. Lehre uns, Herr, deine Ordnungen. Gepriesen sei dein Name. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Erinnerst du dich noch, was wir in Vers 2 von eben gerade diesem Kapitel 3 gelesen haben? Da heißt es: Es geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Was wir hier hören, was Johannes spricht, sind keine Menschenworte. Die Worte des Herrn kamen zu Johannes. Es ist Gottes Wort. Und darum hoffe ich und bete ich, dass du wirklich das ernst nimmst, was hier steht. Dass du aufmerksam zuhörst und dass du es bewegst und beherzigst. Denn dies sind Worte des lebendigen Gottes, deines Richters, vor dem du eines Tages erscheinen musst. Bisher haben wir Johannes ja noch gar nicht reden hören. Aber doch nun wird uns ein Einblick gewährt in seinen Predigtdienst, in seinen Verkündigungsdienst. Nun, welche Botschaft, welches Wort gab der Prophet Johannes von Gott an die Menschen weiter? Das wollen wir uns anschauen heute Abend. Der erste Punkt lautet: die Aufforderung, Frucht zu bringen. Vers 7. Und er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden: Otternbrut! Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Überlegt euch das. Da kommen Menschen zu Johannes in die Gegend am Jordan. Ganze Volksmengen, ganze Menschenmassen strömen herbei. Sie kommen und wollen sich von Johannes taufen lassen. Wir würden nun denken, das ist doch großartig. Das ist ein Grund, sich zu freuen. Wir würden uns doch sicherlich auch freuen, wenn plötzlich Menschen hier scharenweise zu uns stürmen würden, um getauft werden zu wollen. Und wir würden annehmen, Johannes wird all die Menschen nun freundlich willkommen heißen und sie bereitwillig taufen. Aber nein, es läuft ganz anders ab. Johannes sieht die Volksmengen, die sich taufen lassen wollen, Und er ruft nicht ihnen zu, sehr geehrte Damen und Herren, werte Volksgenossen. Nein, was spricht er? Johannes schaut all die Menschen an und er ruft Otternbrot. Was? Eine Otter ist eine Giftschlange. Solche Giftschlangen sind Johannes sicher öfter mal in der Wüste begegnet. Er nennt die Menschen also Schlangenkinder, Giftschlangenbrut. Eure Väter waren Ottern und ihr seid kein bisschen besser. Auch ihr seid Giftschlangen. Was meinst du wohl, wie die das gefunden haben? Ich meine, Johannes, da kommen Menschen, um getauft zu werden. Warum reagierst du so? Ganz einfach. Was war noch gleich seine Taufe? Vers 3. Und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes Taufe ist eine Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Diese Leute aber wollten sich taufen lassen, ohne ihre Sünden zu bekennen, ohne wahre Buße zu tun. Sie suchen nicht wirklich die Vergebung ihrer Schuld, sie wollen nicht wirklich ihr Leben ändern. In Vers 7, er sprach zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihnen getauft zu werden. Otternbrut, wer hat euch gewiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Johannes fragt, wer hat euch auf die Idee gebracht, ihr könntet den kommenden Zorn Gottes entkommen, entfliehen? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ich euch jetzt taufen werde? Johannes nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Er sagt, Gottes Zorn kommt. Wie ein Feuer, das brennt. Und diese Otternbrut möchte nun fliehen? Also wenn in der Wüste ein Buschfeuer ausbricht, dann kannst du sehen, wie die Otternbrut aus dem Gebüsch flieht, vor Angst um das Feuer. Ja, Schlangen fliehen vor dem Feuer. Aber sie sind und bleiben Schlangen. Sie sind und bleiben Giftschlangen. So sind diese Menschen, sie wollen fliehen vor dem kommenden Zorn Gottes, aber sie wollen nicht wahre Buße tun. Sie kommen als Schlangen, sie sind immer noch voller Gift, voller Sünde. Wir haben letzten Sonntag gehört, dass Buße das Erbrechen der Seele ist. Das heißt, du übergibst dich förmlich, weil du all das Gift in dir erkennst, all die Verdorbenheit und du kommst zu Gott und du leidest unter deiner Sünde. Du übergibst dich förmlich über all dieses Gift, das in dir wohnt. Du kommst und du bekennst es Gott. Du bereust es von ganzem Herzen. Du bringst ihm all die Sünde dar und sagst, dass du von Herzen umkehren möchtest und nicht mehr diese Sünde tun willst. Diese aber kommen nicht zu Johannes, weil sie Buße tun wollen. Ihr Leben zeigt, dass sie niemals umgekehrt sind. Denn Johannes sagt, Vers 8, bringt nun der Buße würdige Früchte. Was euch also fehlt, liebe Giftschlangen, ist wahre Buße. Darum zeigt euer Leben keine Frucht. Bringt Früchte hervor, die der Buße würdig sind. Das heißt, die zu wahrer Buße passen, die angemessen sind dafür, dass ihr doch wirklich radikal umgekehrt seid in eurem Denken, in eurem Leben. Die Taufe von Johannes ist eine Taufe zu Buße, zur Vergebung der Sünden. Das heißt, sie müssen ihre Sünden erkennen. Sie müssen Vergebung suchen. Sie müssen wahre Buße tun. Warum haben diese Menschen denn bisher noch keine wahre Buße getan? Nun, Johannes deckt es auf. Er sagt, Vers 8, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Was hielt sie denn davon ab, dass sie sich wirklich demütigen, wirklich ihre Verlorenheit, ihre Sünde, ihre Verdammungswürdigkeit erkennen? Was hielt sie davon ab, sich wirklich einzugestehen, dass sie den Zorn Gottes verdienen? Was hielt sie davon ab, ihre Sünde zu bekennen und sich wirklich davon abzuwenden? Johannes sagt, fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, ihr habt Abraham zum Vater. Das heißt, diese Menschen glauben gar nicht, dass sie Schlangenkinder sind. Sie sagen, dass sie Abrahams Kinder sind, der Stammvater der Juden, der ein gläubiger und gerechter Mann war, den Gott segnete. Und sie meinten, weil sie jetzt von Abraham abstammen, wird Gott sie segnen? Gott ist quasi verpflichtet, sie zu retten. Sie haben es nicht nötig, umzukehren von ihren Sünden. Auf den Heiden, ja, die Gott nicht kennen, auf ihn ruht der Zorn Gottes. Aber wir sind die Nachkommen Abrahams. Wir gehören zum heiligen, auserwählten Volk Gottes. Auf uns ruht Gottes Wohlgefallen. Johannes warnt sie. Die Tatsache, dass sie von Abraham abstammen, nützt ihnen überhaupt nichts, denn sie sind Giftschlangen, voller Sünde. Wie Christus übrigens einst zu den Juden sagte, die sagen, wir haben Gott zum Vater und wir haben Abraham zum Vater, du kannst uns gar nichts sagen. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid nämlich aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierde eures Vaters wollt ihr tun. Ihr seid voll von diesem Gift, von diesem Schlangengift, der alten Schlange. Ihr seid voll mit seiner Begierde. Gott ist nicht euer Vater, sondern der Teufel. Und Gottes Zorn wird über alle Schlangen kommen. Aber anstatt ihr wirklich Buße tut und euch demütigt vor Gott und euer Elend spürt und den Herrn herzlich um Vergebung bittet und euch wirklich abkehrt von euren Sünden, sagt ihr bei euch selbst, wir haben Abraham zum Vater. Sie sind selbstgerecht, sie glauben, sie sind gute Menschen, sie bilden sich etwas ein auf ihre Abstammung. Johannes sagt, wir haben Abraham zum Vater, sagen sie. Er sagt, ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Gott kann sich aus Steinen Kinder erwecken, wenn er es nur wollte. Er vermag es. Er kann sogar Sünder, das heißt Heiden, Nichtjuden, die ein steinernes Herz haben, zu wahren, gläubigen, echten Kindern Gottes machen. Und ist dieses Wunder nicht in unserer Mitte zu sehen? Viele von euch, die Herzen hatten wie Steine, die keine irgendwie Reue empfunden hatten für ihre Sünden. Gott hat wahre Abrahams Kinder aus euch gemacht, indem er euch wahren Glauben geschenkt hat, euer hartes Herz zerbrochen hat, euch wahre Buße geschenkt hat. Gott vermag das zu tun. Bildet euch nichts darauf ein, dass ihr von Abraham abstammt. Denn es geht nicht um Abstammung, es geht um Umwandlung. Es geht um Veränderung im Herzen. Abraham hat Früchte gehabt. Er hat wahre Früchte hervorgebracht. Die Frage ist, bringst du wahre Früchte der Buße hervor? Denn wahre Buße bringt immer wahre Frucht hervor. Das heißt sichtbare Lebensveränderung. Manche wollen sich taufen lassen mit der Taufe zur Buße, zur Vergebung der Sünden. Aber sie haben niemals Buße über ihre Sünden getan. Otternbrut, selbstgerechte Menschen voller Gift. Die Menschen heute sagen vielleicht unter uns nicht, wir sind Abrahams Kinder. Sie sagen vielleicht, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Was willst du mir schon sagen? Oder ich kannte einen Mann, der mir berichtete, dass sein Großvater einer der ersten Baptisten Deutschlands war und von Onken höchstpersönlich getauft worden ist, dem Gründer der Baptisten. Aber wahre Buße hat er nicht getan. Oder sie sagen, ich wurde als Kind getauft, ich bin Teil der Kirche, ich zahle meine Kirchensteuern. Oder sie sagen, ich gehe von klein auf an schon in eine bibeltreue Gemeinde. Und jetzt? Wo sind deine Früchte der Buße? Oder sieht man in allem, dass du noch voller Sündengift bist? Wo ist die Auswirkung von wahrer Buße in deinem Leben zu sehen? Die Taufe soll eine Taufe der Buße sein. Wen tauft Johannes? Wir lesen in Matthäus-Evangelium und auch im Markus-Evangelium Folgendes. Ich lese euch mal aus Markus Kapitel 1. Da heißt es, und es ging zu ihm hinaus, zu Johannes, das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft. Wie? Indem sie ihre Sünden bekannten. Wen hat Johannes getauft? Der aufrichtig seine Sünden bekannte. Wer wird getauft? Der seine Sünden erkennt, bereut und bekennt, der umkehrt von seinen Sünden. Menschen, die nicht sprechen, ich habe Abraham zum Vater, ist schon alles in Ordnung. Sondern die sagen, ich bin es nicht einmal wert, ein Jude zu heißen. Ich habe gegen Gott gesündigt und möge der Herr mir gnädig sein. Die sich an die Brust schlagen und einfach nur ausrufen, Gott sei mir Sünder gnädig. die Johannes fragen, wann kommt der Messias? Wann kommt der Retter? Ich brauche Vergebung meiner Sünden. Die, die erkennen, dass sie unwürdig sind, die sind würdig, die Taufe zu empfangen. Die sagen, sie haben nichts vorzuweisen. Die kommen und von Herzen Buße tun wollen. Es geht nicht um Abstammung, es geht um Umwandlung, um Umkehrung. Bringt nun der Buße würdige Früchte. Wie ist das bei dir? Kann man davon sprechen, dass du wirklich Früchte der Buße hervorbringst? Falls nicht, dann gibt Johannes dir nun eine unmissverständliche Warnung. Und das ist der zweite Punkt heute Abend. Die Warnung vor Fruchtlosigkeit. Vers 9. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ins Feuer geworfen. Jeder Mensch ist wie ein Baum. Der Mensch, der keine Buße getan hat, wird keine gute Frucht hervorbringen. Der Mensch, der wahre Buße tut, wird gute Frucht hervorbringen. Der Herr, unser Gott, er hat Augen wie Feuerflammen. Er durchforscht jedes Herz, er begutachtet jeden Baum, er untersucht ganz genau. Und wenn er sieht, dass du keine gute Frucht bringst, wird er die Axt an die Wurzeln legen und er wird dich abhauen. Denn ein schlechter Baum ist nutzlos, er ist nur als Feuerholz zu gebrauchen. So wird jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, abgehauen und ins Feuer geworfen. Jeder der hier Anwesenden soll es gerne wissen. Wir schämen uns nicht dafür. Wir verheimlichen es nicht. Wir predigen diese schreckliche Wahrheit, ohne es zu verwässern. Du musst es wissen. Die Bibel lehrt es dich unmissverständlich, immer und immer wieder. Jeder Mensch, der keine Buße tut, er wird in das ewige Feuer der Hölle gehen. Das ist keine Interpretationssache. Später in Lukas Kapitel 13, da kommen Menschen zu Jesus und berichten ihn von zwei tragischen Vorfällen. Sie sagen, hast du das gehört, dass Pilatus einige Männer im Tempel abgeschlachtet hat? Und hast du gehört, wie der Turm eingestürzt ist in Siloa und 18 Menschen umkamen und starben? Und die Menschen fragen dann Jesus, diese Menschen, die dort umkamen in diesen Katastrophen, waren das vielleicht besonders große Sünder, die dieses Verderben insbesondere verdient haben? Weißt du, was Jesus darauf antwortet? Nein. Ich sage euch, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Hörst du das? Hörst du diese scharfen Worte? Es könnte nicht deutlicher ausgedrückt werden. Ein Mensch, der nicht Buße tut und keine Frucht der Buße hervorbringt, der wird umkommen im ewigen Feuer. Wir reden als Gemeinde gern über Heilsgewissheit. Das heißt, ein Christ soll wirklich wissen, er ist gerettet, er hat das Heil, der Himmel wartet auf ihn. Aber wir müssen ebenso ehrlich sprechen von Unheilsgewissheit. Wenn du nicht Buße tust, musst du dir gewiss sein, was auf dich wartet. Du wirst verdammt werden. Ich sage das nicht leichtfertig. Es ist die Wahrheit. Es ist keine Eventualität. Es wird mit Sicherheit so sein. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und verbrannt werden. Der Herr selbst wird seine Axt schwingen und diese Menschen verderben. Wenn du schon einmal durch den Wald spazieren gegangen bist, dann hast du vielleicht diese unterschiedlichen Markierungen in Neonfarben an den Bäumen gesehen. Vielleicht hast du mal einen Baum gesehen, wo so eine Punktierung um den Baum herum rangesprayt wurde. Das ist ein sogenannter Z-Baum, ein Zukunftsbaum. Der soll stehen bleiben, der soll gefördert werden. Dieser Baum hat Zukunft. Aber hast du auch schon mal diesen roten diagonalen Strich gesehen auf einem Baum? Dieser Baum wird gefällt. Dieser Baum hat keine Zukunft. Wenn Christus nun der Besitzer aller Menschen, im übertragenen Sinne aller Bäume, dich begutachtet, welche Markierung wird er dir zuteilen? Erkennst du, wie ernst es ist? Und wie ernst du diese Warnung für deine eigene Seele nehmen solltest? Aber nun lass uns fragen, was heißt das denn jetzt alles konkret? Wir reden hier von Frucht der Buße und wie sieht das denn genau aus? Wie kann man sich das vorstellen? Und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Drittens, die Erklärung, was Frucht bringen bedeutet. Uns werden hier nun drei Beispiele gegeben für unterschiedliche Leute oder von unterschiedlichen Leuten, die gewisse Frucht der Buße bringen sollen. Das erste Beispiel ist das Beispiel von der Volksmenge. Vers 10. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Und hier siehst du die rechte Auswirkung einer Predigt von Gottes Wort. Es mögen harte Worte sein. Bei dir ist die rechte Auswirkung, wenn du nicht sagst, wie kann der das wagen zu sagen und du gehst einfach erbost nach Hause, sondern du stattdessen fragst, was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun, wenn dieses Wort dich trifft und du es ernst nimmst und von Herzen fragst, was soll ich denn tun? Das ist die einzig richtige Reaktion auf Gottes Wort. Demütig zu fragen, was soll ich tun? Verstehst du? Predigt zielt darauf ab, dass dein Leben verändert wird. Dass du nicht nach Hause gehst, wie du hierher gekommen bist. Es ist nicht einfach eine nette Theorie. Es geht um dein konkretes Leben. Sie fragen, was sollen wir denn tun? Und Johannes Antwort lautet, Vers 11, er aber antwortet und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, gebe dem ab, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Vielleicht hast du erwartet, nun lebt nun asketisch wie ich in der Wüste. Oder pilger nach Rom und sprich, was weiß ich wie oft, das Ave Maria. Hierin wird erkennbar, ob du wirklich noch ein Mensch bist, voller Gift und Galle, wie du deinen Nächsten behandelst. Schlangen erkennst du daran, dass sie alles gierig verschlingen wollen. Und das Gift, das in ihnen wohnt, ist Selbstsucht und Habgier und Egoismus und Lieblosigkeit, Herzlosigkeit, sogar gegenüber den Ärmsten. Johannes sagt, wenn du zwei Kleidungsstücke hast, es geht um das Gewand, das du unter deinem Gewand trägst, denke an den, der keines hat und gib es ihm. Hast du Speise mehr als genug? Dann gib es denen, die nicht genug haben. Es geht ums Abgeben, ums Teilen, mit denen, die weniger haben. Anstatt sucht der Herr diese Frucht bei uns. Dass man sein Hab und Gut, seinen Besitz nicht einfach für sich behält, sondern tatsächlich anderen hilft und dient. Die Frage ist also, hängt dein Herz an deinem Besitz? Bist du noch ein Schlangenkind? Oder hast du angefangen, darauf zu schauen, wie es anderen geht und bist voller Mitleid und Erbarmen? Vor der Buße denkt man, alles nur für mich selbst. Nach der Buße fragt man beständig, wie kann ich anderen dienen? Wie kann ich geben? Wie kann ich Mitleid und Barmherzigkeit zeigen? In Jakobus Kapitel 2 lesen wir folgende Worte. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa dieser Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Der Baum ist tot. Ein Mensch, der sagt, er glaubt, aber er bringt nicht diese Frucht hervor, dieser Nächstenliebe, dieses Erbarmens, er ist tot. Dein Glaube ist tot. Denn ist da wahre Buße? Hast du ein verändertes Herz, das anderen beistehen und dienen will, anstatt gleichgültig einfach an ihn vorbeizugehen? Frage dich, trägst du diese Frucht der Buße oder klammerst du einfach an deinem eigenen Besitz? Und wie wir gelesen haben in 1. Johannes, Hochmut des Lebens und all die Begierden und so weiter, all das wird vergehen. Wer aber den Willen des Vaters, der im Himmel ist, tut, der wird bestehen und bleiben. Setz dich doch einmal konkret hin und überleg einmal, ob diese Frucht des Gebens, des Beistehens, des Mitleidshabens, des Dienens tatsächlich in deinem Leben zu sehen ist. Tatsächliche Frucht, wahrnehmbare Frucht, von denen andere etwas haben. Dann gibt es noch eine zweite Gruppe, die Zöllner. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden, und sie sprachen zu ihm: Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Ihr wisst, die Zöllner waren bei den Juden sehr, sehr unbeliebt und sehr verhasst. Viele von ihnen viele haben sie einfach als unrein erklärt, als unwürdig, überhaupt Teil der Synagoge zu sein. Sie galten wie Heiden, weil sie mit Rom gemeinsame Sachen machten. Und als jüdischer Zöllner hattest du die Autorität und die Aufgabe, Steuern für Rom einzutreiben. Und das hat dich natürlich nicht besonders beliebt gemacht. Vor allem deswegen, weil die Zöllner mehr forderten, als eigentlich verordnet war. In diesem Sinne waren sie Räuber, Diebe. Sie benutzten die Gelegenheit, die Autorität, die sie hatten, um sich persönlich zu bereichern. Es war ein lukratives Geschäft. Und solche Menschen kamen zu Johannes und achtet darauf, wie sie Johannes nennen: Lehrer. Wir erfahren, dass viele, viele Zöllner in dieser Zeit gerettet wurden. Viele kamen und sich haben taufen lassen. Weißt du, es spielt nicht so sehr eine Rolle, wo du herkommst und wie groß deine Sünde in der Vergangenheit ist. Wenn du dir doch nur an die Brust schlägst und zu Gott kommst und sagst: Sei mein Lehrer. Ich will lernen, wie ich leben soll. Vergib mir, hilf mir. Was soll ich tun? Wenn Zöllner Buße tun, welche Frucht bringt denn ihr Leben hervor? Nun, sie sollen aufhören, die Leute über den Tisch zu ziehen, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie sollen nicht länger Räuber und Diebe sein. Hört auf zu stehlen. Bei Zöllnern sucht man die Frucht der Ehrlichkeit, der Aufrichtigkeit, dass sie Recht üben und nicht betrügen. Johannes sagt übrigens nicht, dass sie aufhören sollen, als Zöllner zu arbeiten. Sie sollen aber anständig sein und gerecht, frei von Betrug und Habgier. Wie es in Epheser Kapitel 4 heißt: Wer stiehlt, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben hat. Wenn ein Zöllner zum Glauben gekommen ist, wird er nicht mehr der gleiche sein. Man wird es alltäglich sehen an der Weise, wie er die Steuern einsammelt, wie er damit umgeht. Das ist eine Frucht der Buße. Nun gibt es noch eine dritte Gruppe, Vers 14. Es fragten ihn aber auch Soldaten und sprachen: Und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Welche Soldaten waren das? Nun, wahrscheinlich keine römischen Soldaten. Das könnten Truppen von Herodes Antipas gewesen sein oder Truppen aus Judäa. Oder, nun, die Zöllner hatten auch eine Security oft. Vielleicht Soldaten von den Zöllnern, wie dem auch sei. Aber was wird ihnen gesagt? Wird ihnen gesagt, dass sie ihr Beruf aufgeben sollen? Nein. Aber was sollen sie tun? Johannes sagt, sie sollen niemandem Gewalt antun. Das ist nicht die beste Übersetzung, denn das Wort hier für Gewalt antun meint jemanden durchzuschütteln, um sein Geld abzunehmen. Also Gewaltanwendung, um Menschen auszubeuten. Soldaten aber sollen gerecht und fair sein. Sie sollen nicht ihre Machtstellung missbrauchen, um Menschen einzuschüchtern, um sie zu berauben durch Androhung von Gewalt. Und Johannes sagt als nächstes, erpresst niemanden. Das heißt, spielt keine Spielchen mit den Menschen. Macht ihnen keine falsche Anschuldigung. Sprecht nicht irgendwelche unerlaubten Drohungen aus, um sie zu erpressen, um euren eigenen Willen durchzusetzen und die Leute auszunehmen. Behandelt die Menschen gerecht. Die Soldaten stehen nämlich in der Versuchung, sich durch ihre Machtstellung, durch ihre Kraft, einen persönlichen Vorteil zu verschaffen, skrupellos und gewalttätig, sich zusätzlichen Gewinn zu verschaffen. Was sollen sie denn stattdessen tun? Also tut niemandem Gewalt an, erpresst niemanden, begnügt euch mit eurem Sold. Das heißt, seid zufrieden mit eurem Lohn, Halssoldaten, und belasst es dabei. Hört auf, euch durch Unterdrückung irgendwie unrechtmäßig zu bereichern. Hört auf, den Menschen Unrecht zu tun. Nun, wenn ein Soldat wahre Buße tut, dann wird man das alltäglich bei ihm sehen. Er wird mit den Menschen anders umgehen. Er wird ihnen anders begegnen. Er wird für Recht und Ordnung sorgen, denn dazu hat der Staat ihn beauftragt. Aber er wird nicht Unrecht tun. Er wird die Menschen nicht schikanieren und unterdrücken. Er wird sich nicht unrechtmäßig bereichern wollen. Weißt du, was eine Frucht der wahren Buße ist? Zufrieden zu sein mit dem, was Gott dir gegeben hat. All diese Worte haben sicherlich Theophilus, an den dieser Brief, das Lukas-Evangelium, adressiert ist, getroffen. Denn vermutlich war er ein wohlhabender römischer Beamter. Und ihm wird gelehrt, dass niemand, der eine Machtposition hat, diese ausnutzen darf, um Unrecht zu tun. Vielmehr soll man Recht üben, Güte lieben und bescheiden leben vor Gott. Wie es übrigens steht in Micha, Kapitel 6, Vers 8. Da heißt es, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als Recht zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu wandeln mit deinem Gott. Johannes predigt ihn diese Worte, damit sie zur wahren Buße durchdringen. Jetzt haben diese Volksmengen und die Zöllner und die Soldaten, jetzt dürfen sie dieses Gift, das in ihnen wohnt, erkennen. Jetzt können sie auf ihr Alltag schauen und überlegen, wie oft sie das nicht getan haben, was Johannes ihnen da gerade gesagt hat. Und dann mag es dazu führen, dass sie sich auf die Brust schlagen und sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, ich bin wirklich schuldig. Ich verdiene den Zorn Gottes, aber ich will von Herzen umkehren und Vergebung suchen. Und wir wissen, dass diese Menschen nicht gerettet wurden, weil sie sich einfach so bemühten, ihr Leben zu verändern. Johannes lehrte sie. Er lehrte sie weiter. Und in Johannes Kapitel 1 lesen wir dann, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen und er spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ihr leidet unter euren Sünden? Hier ist das Lamm, das geopfert wird, Jesus Christus. Es vermag all eure Sünden wegzunehmen. Stell dir vor, du kommst zu Johannes an den Jordan. Und du fragst, Lehrer, was soll ich tun? Was wird Johannes dir persönlich sagen? Er hat ein verschiedenes Wort für jeden Einzelnen, der ihn dort angesprochen hat. Welche konkrete Sache spricht denn Gott heute an in deinem Leben? Ist es vielleicht der Umgang auch mit Geld, mit Geiz und Habgier oder wie du deine Mitmenschen behandelst? Vielleicht ist es auch etwas ganz anderes. Möge der Heilige Geist dich überführen und dir das jetzt vor Augen führen, was in deinem Leben da ist, was du ändern musst. Sprich nicht bei dir und sprich auch nicht bei dir selbst, ja, ich bin ein wiedergeborener Christ, ich habe solche Ermahnungen zur Buße nicht nötig. Denn wir haben gelernt, ein guter Baum bringt beständig dann auch weiter gute Früchte. Das heißt, wer wahre Buße getan hat, wird weiter beständig wahre Buße tun. Darum ist meine Frage, wirst du dann auch jetzt nach dieser Predigt zum Herrn kommen und fragen, was soll ich tun? Wie sieht es in meinem Leben aus? Prüfst du dich im Lichte der Heiligen Schrift, wie es ausschaut in deinem Leben? Suche den Herrn beständig mit dieser Frage, Herr, was soll ich tun? Denn übrigens, Jesus sagt folgende Worte an eine Gemeinde in Offenbarung Kapitel 2. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße. Und tue die ersten Werke, wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Und er sagt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 19, hör mal, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Sei nun eifrig und tu Buße. Möge der Herr wirken, gnädiglich wirken, an deinem und an meinem Herzen, dass der Herr bei uns allen wahre Frucht der Buße finden möge. Und möge der Herr uns dazu seine Gnade schenken, dass er sogar Frucht in Fülle finden möge bei uns, zu der Ehre seines wunderbaren Namens. Amen. Amen. Amen.
Lasst uns aufstehen und beten. Geliebter Vater, wir danken dir für deine Ermahnung, denn du überführst und züchtigst jeden, den du liebst. Und so beten wir, dass wir deine Ermahnung ernst nehmen, dass dein Wort uns wirklich getroffen hat und dass wir das nicht vergessen, sobald wir hier diesen Raum verlassen. Herr, du weißt, wir waren alle Otternbrot, wir waren alle Kinder des Satans und haben die Werke unseres Vaters getan und haben uns nur um uns geschert und wollten reich werden und haben Unrecht getan und anderen Schlechtes zugefügt. Herr, und du weißt, was jeder von uns getan hat. Herr, und nun bekennen wir Glauben. Wir bekennen, dass wir Buße getan haben. Herr, die meisten von uns sind gekommen und haben sich taufen lassen. Und nächsten Sonntag, so du willst, wollen weitere kommen und sich taufen lassen. Und wir beten, Herr, dass niemand von uns meint, damit sei es getan. Weil er vielleicht einmal sich hat taufen lassen. Weil er vielleicht in einer bibeltreuen Gemeinde ist. Oder worauf auch immer er sich berufen könnte. Oder sei es, dass er viel die Bibel liest und viel betet. Du weißt ja, alle guten Dinge können auch nur getan werden mit äußerlicher Frömmigkeit. Herr, wir beten, dass niemand auf irgendetwas anderes vertraut als allein auf deine Gnade. Wir beten, dass jeder von uns erkennt, wo noch Gift in ihm ist. Dass jeder von uns überführt ist von deinem Wort und kommt und wahre Buße tut, nicht nur mit seinen Lippen, nicht nur in äußeren Zeichen, sondern wirklich von Herzen und dass daran erkennbar wird, dass er der Buße würdige Frucht bringt. Dass jeder von uns ein guter Baum ist, der gute Frucht bringt, an dem du ein Set schreibst für Zukunft. Dass wir wissen, wir dürfen eine Zukunft haben im Himmel. Wir haben das ewige Leben. Du wirst uns hegen und pflegen und dafür sorgen, dass wir noch mehr Frucht bringen. Aber dass niemand von uns ein Baum ist, an dem du ein Strich machen musst. Und heißt, du wirst gefällt. Die Axt ist schon an dich gelegt. Und irgendwann, ehe du dich versiehst, wirst du abgehauen und ins ewige Feuer geworfen. Herr, so sorge dafür, dass wir wahre Buße haben. Und der Buße würdige Frucht bringen. dass wir uns neu bekehren, wo es nötig ist, Herr. Dass wir erkennen, wo in unserem Leben noch Bosheit vorhanden ist und das wirklich ändern durch deine Gnade. Dass wir Güte lieben und einander Gutes tun, einander helfen und die Not des anderen ausfüllen. Dass wir Recht handeln, dass wir niemandem Unrecht tun, niemanden übervorteilen, sondern tun, was recht ist in deinen Augen und deine Gebote halten. Und dass wir bescheiden, dass wir zufrieden leben mit dir, wandeln mit dir. Dass wir uns genügen lassen an deiner Gnade und nicht mehr verlangen, was doch nur Begierde des Fleisches und Begierde der Augen und Hochmut des Lebens ist und vergeht. Sorge dafür, Herr, dass wir alle wahre Christen sind und dass wir bleiben in Ewigkeit, weil wir nicht nur hören, sondern auch tun, was du sagst. Weil wir einen wahren, lebendigen Glauben haben, der gute Werke hervorbringt und nicht einen toten Glauben, den wir nur mit unserem Mund bekennen, aber nichts ist dahinter. Mach uns alle zu wahren Christen, die Buße tun, auch jetzt wieder, über all das in ihrem Leben, worüber noch Buße getan werden muss, was uns noch hindern würde, in die Herrlichkeit zu kommen, Herr. Und dann beten wir jetzt auch noch einmal für all die, die noch keine Christen sind. Ach Herr, lass sie doch heute durch dein Wort verstanden haben, dass ihre Zukunft im Feuer ist, wenn sie keine Buße tun, dass deine Axt schon angelegt ist, und auch sie nicht wissen, wann du zuschlägst, Herr. Niemand von uns weiß, wann es vorbei ist mit diesem Leben. Niemand von uns weiß, ob er noch lebend nach Hause kommt. Und so beten wir, dass du auch in ihnen dieses, ja, wirklich Furcht wirkst, dass sie erkennen, wie sie eigentlich vor dir stehen und dass auch sie fragen, was sollen wir tun? Ja, mehr noch, dass sie heute Abend die Antwort gehört und im Herzen verstanden haben, dass sie kommen zu dir, wahre Buße tun, und deinen Namen anrufen und leben, weil du all denen alle Sünden vergibst, die sie dir bekennen und ihre Hoffnung nicht auf sich setzen und irgendwelche Abstammungen und was auch immer, sondern allein ihre Hoffnung setzen auf dich, der du allein retten kannst. Denn es ist uns kein anderer Name gegeben unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden können, als allein in deinem Namen, geliebter Heiland, Herr Jesus Christus. Amen.